248 Menschen sind im Jahr 2022 in Österreich verstorben, weil sie Drogen konsumiert haben. So viele wie noch nie. Und ein Viertel davon war unter 25 Jahre alt. Auch die Wiener Rettung spricht von einem Anstieg bei Einsätzen im Zusammenhang mit Drogen- oder Medikamentenmissbrauch. Besonders beliebt bei Jugendlichen sind Benzodiazepine, eigentlich verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel, die zum Runterkommen auch als Partydroge konsumiert werden.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Podcast der Presse. Über die gestiegenen Zahlen bei Todesfällen und Rettungseinsätzen habe ich mit Christine Imlinger aus dem Chronikressort der Presse gesprochen. Hallo.
Hallo.
Christine, im Februar wurde der Drogenbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der zeigt, dass der Konsum von illegalen Drogen in Österreich relativ stabil geblieben ist, aber dass es immer mehr Drogentote gibt. Wie erklärt sich denn das?
Genau, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Man hört immer, dass der Konsum relativ stabil ist. Es gibt immer wieder kleinere Schwankungen in manchen Bereichen. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Zunahme bei Kokain. Das ist sehr günstig, sehr verfügbar geworden. Aber im Grunde ist die Situation relativ stabil. Nur die Zahl der Drogentoten hat einen totalen Höchststand erreicht. Das waren 248 Menschen. Das ist die jüngste Zahl. Darauf bezieht sich der Bericht. Und besonders auffällig ist, dass es sehr viele junge Menschen betrifft. Also ein Viertel dieser 248 Menschen war unter 25 Jahre alt. Das ist ein sehr viel höherer Anteil früher. Also ein Vergleichszahl ist zum Beispiel aus 2018, da war der bei unter 20%.
Und woher rührt diese Entwicklung jetzt?
Da gibt es unterschiedliche Theorien. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass das auch Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind, dass es zum Teil sehr langjährige Drogenkonsumenten betrifft, die in Substitutionstherapie sind, die unterschiedliche Substanzen konsumieren und bei denen die Gesundheitsversorgung in der Zeit schlechter war und die dann vielleicht in eine generelle, allgemeine, schlechtere gesundheitliche Lage gekommen sind und dann verstorben sind. Bei den jugendlichen Drogentoten ist vor allem dieser Mischkonsum aus unterschiedlichsten Substanzen wirklich ein großes Problem. Das ist bei den meisten Drogentoten unter 25, sind verschiedene Substanzen festgestellt worden. Da geht es dann nicht um ein gefährliches Medikament oder um eine Substanz, sondern um eine Kombination, zum Beispiel auch diese Benzodiazepine, die ja in letzter Zeit sehr stark in Diskussion waren. Das sind verschreibungspflichtige Medikamente, die in Kombination mit anderen Drogen, wenn man zum Beispiel Kokain dazu nimmt oder dazu Alkohol nimmt, lebensgefährlich sein können. Und das ist offenbar ein riesengroßes Problem geworden, das hinter diesen jungen Drogentoten in vielen Fällen steckt.
Jetzt hat auch die Wiener Berufsrettung zuletzt einen starken Anstieg bei Einsätzen in Zusammenhang mit Drogen- und Medikamentenmissbrauch vermeldet, und zwar nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen.
Genau. Im Fünfjahresvergleich hat sie die Zahl der Einsätze tatsächlich verdoppelt wegen Drogenvergiftungen. Und bei den Personen unter 18 Jahren hat sie die Zahl verdreifacht in dieser Kategorie. Das ist schon eine relativ dramatische Entwicklung und da geht es ähnlich wieder um diese Medikamentenintoxikationen. Auch da ist die Zahl der Einsätze sehr dramatisch angestiegen. Es gibt jetzt keine Aufschlüsselung, welche Substanz genau zu wie vielen Einsätzen geführt hat. Aber die Entwicklung spricht einfach eine gemeinsame Sprache, dass dieser multiple Konsum von unterschiedlichen Substanzen, dieses sehr wahllose Konsum durch sehr junge Menschen, die ja ganz geringe Risikokompetenz haben, die wenig darüber wissen, was können sie konsumieren, was ist tatsächlich enthalten in diesen Suchtmitteln, die sie haben. Die Reinheit der Substanzen ist teilweise sehr stark angestiegen. Das heißt, es ist sehr viel gefährlicher geworden. Man kann das jetzt nicht vergleichen, was ein Joint vor, ich weiß es nicht, in meiner Jugend vor 20 Jahren war, eine ganz andere Kategorie als jetzt. Da hat sich dieser Reinheitsgehalt vervielfacht. Und das führt offensichtlich dazu, dass der Konsum sehr viel öfter einen medizinischen Behandlungsbedarf auslöst.
I fell in love with it. The biggest one for me was the Xanax. The Xanax with the alcohol.
Xanax. I started popping Xanax when I was 14.
I was taking a lot of Xanax. Like, I don't remember my reality show. I don't remember like all of that time at all.
I was doing Xanax too, yeah.
Beruhigungsmittel wie Xanax sind nicht nur auf Social-Media-Plattformen wie TikTok in aller Munde. Auch in Österreich soll der Konsum von solchen Benzodiazepinen stark zugenommen haben, gerade unter Jugendlichen. Ich habe bei Christine Imlinger nachgefragt, wie diese Benzodiazepine wirken und vor allem, wie sie überhaupt in Umlauf geraten.
Diese Benzodiazepine sind verschreibungspflichtige Medikamente. Viele von uns kennen die. Die haben Handelsnamen wie Xanax, wie Valium, Dormicum zum Beispiel. Das wird auch zum einmaligen Einsatz zum Beispiel benutzt. Wenn man Zahnoperation hat und große Angst davor hat, dann kriegt man Dormicum. Wenn man eine endoskopische Untersuchung machen muss, ja, haben viele Menschen Erfahrung damit. Problem ist diese Dauerkonsumation und der Missbrauch davon. Die werden sehr leicht verschrieben. Die werden offenbar zur Dauermedikation verschrieben, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Sie wirken angstlösend, sie wirken beruhigend, sie wirken ja enthemmend in einer gewissen Weise. In Kombination mit anderen Substanzen kann das sehr gefährlich sein, kann euphorisierende Wirkung haben, da können sie Wirkungen verstärken. Und wie gesagt, vor allem in Kombination mit Alkohol gibt es die sogenannte Atemdepression. Das heißt, die Atmung setzt einfach aus und dann ja kann das lebensbedrohlich oder tödlich sein.
Das schon gesagt, werden oft verschrieben, wenn sie nicht wirklich notwendig wären. Jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man diese Medikamente so leicht kommt, wenn man sie nicht verschrieben bekommt.
An die kommt man offensichtlich tatsächlich sehr, sehr leicht. Also man kann zum Hausarzt gehen, man kann klagen über Schlafstörungen, über Ängste, über Unruhezustände und so weiter. Und das kann jeder Hausarzt verschreiben. Das ist ein Thema, das jetzt sehr stark in Diskussion ist, weil es eben ein gewisses Ärzte-Shopping offenbar gibt. Also das heißt, man geht zu unterschiedlichen Ärzten, holt sich das auf Rezept, steigt aus dem Elga aus. Das heißt, es scheint nirgends auf, was mir verschrieben worden ist. Oder ich gehe hin und sage, ich möchte ein Privatrezept, ich zahle das Medikament selber. Die Substanzen sind total billig, das kostet teilweise weniger als die Rezeptgebühr und so kann man sich einfach eine sehr große Zahl an diesen Tabletten besorgen, die dann unter der Hand weitergegeben werden, die weitergehandelt werden. Ja, es ist einfach eine riesige Menge im Umlauf. Suchtmedizinerinnen haben uns auch gesagt in der Recherche, es gibt ganz, ganz wenige Dinge, für die wirklich Benzodiazepine in einer Dauerverschreibung notwendig wären. Das sind wirklich sehr vereinzelte Krankheitsbilder. In der Praxis wird es aber im großen Stil verschrieben und das ist ein riesengroßes Problem. Das ist jetzt in Wien zum Beispiel diese eigene Arbeitsgruppe eingerichtet worden von der Sucht- und Drogenkoordination, die da gemeinsam mit der Ärztekammer, mit der Apothekerkammer versuchen, Lösungen zu finden, damit man eben diese abgegebenen Mengen reduziert, weil das gerade bei sehr, sehr jungen Konsumenten auffällt, die vielleicht nicht selber das Medikament verschrieben kriegen, aber es ist einfach im Umlauf und ja, Jugendliche konsumieren das offenbar in bedenklicher Weise.
Du hast vorhin schon Langfolgen der Corona-Pandemie erwähnt. Kommen wir noch einmal zurück zu den Ursachen für den Konsum.
Ja, die Ursachen vom Konsum ist natürlich immer ein bisschen spekulativ oder betrifft dann die Einzelnen. Aber ich habe zum Beispiel dazu vor kurzem mit dem Wiener Koordinator für Sucht- und Drogenfragen und auch für Psychiatrie, mit dem Ewald Lochner, gesprochen. Der sieht da schon einen sehr starken Zusammenhang mit diesen multiplen Krisen, die ja gerade, wir haben darüber vielfach berichtet, Kinder und Jugendliche ganz besonders betroffen haben. Die psychische Situation von Kindern und Jugendlichen ist teilweise wirklich besorgniserregend oder der Behandlungsbedarf ist auch sehr, sehr gestiegen in dieser Zeit. Es kommt dazu die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Kriege, die viele Kinder und Jugendliche besonders betreffen, die vielleicht eine Fluchtgeschichte haben, die in ihrem Umfeld da besonders Kontakte haben oder Betroffenheit haben. Und da sieht man schon eine Gemengelage, die das Leben sehr schwierig gemacht hat, offenbar für viele. Es auch dieser hohe Drogen- und Suchtmittelkonsum betrifft besonders Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen stammen, die wo die Eltern so im unteren Einkommensdrittel wirtschaftlich zu Hause sind, wo die familiäre Situation vielleicht schwierig ist, die teilweise in einer Fremdunterbringung sind und so weiter. Also das ist schon, das sind schon viele soziale Faktoren, die da hineinspielen und das ist so die Erklärung, die wir von Expertinnen und Experten oft hören für diesen Anstieg gerade bei Jugendlichen.
Was wäre denn da die politische Aufgabe? Wird da genug gemacht?
Die politische Aufgabe wäre natürlich Prävention. Das ist das, was wir immer wieder hören, Prävention, Prävention. Und natürlich zu schauen, wie schaut die Versorgung aus? Wie schaut die Prävention aus, wenn es wirklich um Kinder geht? Wie schaut es in der Volksschule aus? Was hat man für Sensibilisierung gegenüber Drogen und so weiter? Die andere Sache ist die psychische oder medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Da haben wir ja vielfach darüber schon berichtet in den letzten Jahren, dass das in Wien katastrophal ist. Es gibt einen totalen Mangel an psychologischer Betreuung, an psychiatrischer Betreuung und so weiter. Das platzt aus allen Nähten, auch wenn ständig neue Anlaufstellen aufgesperrt werden. Wien ist da total aktiv, muss man auch sagen. Es werden jetzt etliche Ambulatorien auf die Füße gestellt. Aber was wir schon hören auch von Suchtmedizinerinnen, ich habe zum Beispiel mit der Gabriele Fischer gesprochen, das ist die Leiterin von der Drogenambulanz im AKH, die sagt, es ist immer besser, eine Diagnose zu haben für ein Kind, das an Depressionen leidet, an Ängsten, an Unruhezuständen, ein Kind, also eine jugendliche Person, in den meisten Fällen, als dass diese dann ins Internet geht, über TikTok sieht, hey, keine Ahnung, hau da ein Xanax rein, wie immer. Das ist ja ein sehr stark in Social Media ja, propagierte Lösungsstrategie, wenn es einem schlecht geht, da hast du diese Benzos. Es ist immer besser, du hast eine Diagnose, du hast dann eine Betreuung, du hast eine Behandlung, du hast einen Plan, wie gehe ich vor, wie gehe ich mit einem Kind vor, das in der Schule, das in einer Einrichtung auffällt, weil es beeinträchtigt ist, weil es ständig eingeraucht ist, weil es unter irgendeinem anderen Substanzeinfluss steht, als das Kind quasi sich selbst zu überlassen. Mhm. Und da gibt es offenbar einen sehr, sehr großen Mangel und einen sehr großen Behandlungsbedarf und Diagnosebedarf.
Und apropos Drogenpolitik, hier hören Sie Jubel am Brandenburger Tor in Deutschland, als in der Nacht auf den 1. April der Besitz und Konsum von Cannabis zumindest teilweise legal wird. Vorerst dürfen Erwachsene in der Öffentlichkeit bis zu 25 Gramm mit sich führen und zu Hause bis zu 3 Pflanzen anbauen. Maßnahmen, die in Österreich aktuell politisch keine Mehrheiten haben. Aber die neue Gesetzeslage in Deutschland könnte zumindest auch teilweise nach Österreich strahlen.
Das ist ein bisschen ein offener Punkt. Ja, da haben wir mit Expertinnen und Experten gesprochen, die da ein bisschen uneins sind. Es kann natürlich sein, so im grenznahen Bereich, dass der Handel verstärkt wird oder dass, ja, dass Leute nach Deutschland fahren und sie dort was besorgen und entweder dort konsumieren oder das mit zurück nach Österreich nehmen. Es ist nur ein bisschen unklar, wie auf lange Sicht die Abgabe in Deutschland funktionieren wird. Es gibt ja diese Cannabis-Clubs, in denen das früher oder später, ich glaube im Sommer startet es dann, quasi die Weitergabe gestattet wird. Diese Geschäfte oder Shops, die geplant waren, kommen ja in der Form nicht. Aber das muss man einfach langfristig schauen. Bisher schaut es so aus, wie wenn es für Österreicher verboten bliebe, dort was zu kaufen, weil man dafür einen Hauptwohnsitz in Deutschland braucht. Aber das kann sich natürlich nur ändern. Und dann ist natürlich viel, das unter der Hand passiert. Und klarerweise ist es auch ein Signal. Dort kann ich mich in den Park legen und was rauchen, wie immer. Das kann es natürlich attraktivieren und eine gewisse Signalwirkung haben. Also ich habe zum Beispiel mit der Salzburger Sucht- und Drogenhilfe gesprochen. Die haben ein paar Kilometer über die Grenze. Die rechnen natürlich damit, dass es einen gewissen Hype am Anfang geben wird mit Leuten, die nach Deutschland fahren, die sich dort ja einrauchen, was auch immer konsumieren und dann zurückkommen und die da auch davon ausgehen, dass das bei ihnen aufschlagen wird, weil man hat ja schon auch das Problem, dass, wie gesagt, der THC-Gehalt sehr, sehr gestiegen ist, dass gerade bei Jugendlichen durchaus das Problem da ist oder auffällig ist, dass es sehr viele Psychosen gibt, die durch Cannabiskonsum verursacht werden oder in einem Zusammenhang stehen. Und die erwarten schon damit, dass sie da jetzt mal das merken werden in den nächsten Monaten. Die Polizei stellt sie darauf ein, die sind jetzt an der Grenze vermehrt unterwegs mit ihren Drogenvortestgeräten und schauen, dass sie die Lenker, also wenn Autolenker konsumiert haben, aus dem Verkehr fischen. Aber auf lange Sicht muss man einfach beobachten. Aber es hat natürlich eine Signalwirkung nach Österreich, auch wenn die Legalisierung bei uns in der Form jetzt kein akutes politisches Thema ist oder irgendwo auf der Agenda stehen würde.
Christine, vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Und einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema von meiner Kollegin Christine Imlinger lesen Sie diesen Samstag in der Presse oder auf diepresse.com. Ich sage danke fürs Zuhören und gebe Ihnen noch einen Veranstaltungstipp von meiner Kollegin Anna Wallner mit. Schönes Wochenende.
Die Kleine Zeitung veranstaltet sehr bald am Samstag, den 13. April, die zweite Auflage ihres Podcast-Festivals im Grazer Schauspielhaus. Dabei sind unter anderem die Schauspieler Manuel Rubey und Simon Schwarz mit ihrem Podcast, Thomas Tschick und Thomas Maurer vom Podcast Maurer und Tschick, Barbara Haas vom Podcast Fair and Female. Bei ihr wird Comedian Julia Brandner auf der Bühne zu Gast sein. Ja, und mich freut's besonders, dass auch wir diesmal dabei sind. Also mit diesem Podcast, den Sie gerade hören. Und ich habe mir zum Live-Recording eine ganz besondere Person eingeladen, nämlich die Frau Doktor, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Sie ist die Kolumnistin der Presse, außerdem Politikanalystin der Nation und seit kurzem auch Politerklärerin auf Social Media, nämlich auf den Kanälen der Presse, auf Instagram und YouTube. Ja, und es gibt noch Tickets für das Podcast-Festival, das am 13. April von 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr stattfinden wird. Aber wir verlosen hier im Podcast auch 3x2 Gratis-Tickets an Sie. Und zwar, wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und welche Folge Ihre liebste war bisher. Am besten, Sie senden uns Ihre Antwort an podcast@diepresse.com und wir ermitteln dann unter den Einsendungen bis zum 8. April die 3 GewinnerInnen. Mehr Informationen zum Kleine Podcast Festival finden Sie außerdem in den Shownotes dieser Folge. Mein Name ist Anna Wallner. Machen Sie es gut.